Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychiatrie im Alltag. Ich bin Werner Höhl und wie immer ist Andreas Pfeiffer mit dabei. Hallo Andreas.
Hi. Hallo Werner und hallo an alle, die zuhören.
Ja, wir sprechen heute über etwas, was so selbstverständlich klingt, dass man vielleicht so drüber hinweggeht, über Zufriedenheit im Alltag. Also nicht das große Glück, nicht die Symptomfreiheit oder gar Heilung oder sowas, sondern die schlichte Frage, wie zufrieden bin ich eigentlich mit dem, was ich so im Alltag gemacht habe, was ich heute vielleicht gemacht habe?
Und das ist eine erstaunlich unterschätzte Frage. In der Psychiatrie schauen wir erstmal sehr genau auf Symptome, auf Diagnosen, auf Medikation, auf Einschränkungen. Aber ob jemand am Abend das Gefühl hat, dass sein Tag etwas wert war, das steht irgendwie, zumindest wie ich das kenne, in keinem Befundbogen.
Ja, und darum soll es heute gehen. Das ist auch ein großes Thema der Ergotherapie und unser Gast ist heute Julius Reckert. Julius, du bist Ergotherapeut, arbeitest in Duisburg in einer Praxis und ja, wir freuen uns, dass du da bist.
Hi Julius. Fachbereich ist auch Psychiatrie und Psychosomatik und ja, jetzt erstmal hallo, schön, dass du dabei bist.
Erstmal hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und wir kennen uns ja auch schon ein Stück weit, denn Julius hat bei mir mal eine Fortbildung zu Handeln gegen Trägheit gemacht und das ist so ein Therapieprogramm für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, bei denen es auch genau darum geht, wieder ins Tun zu kommen. Und also ich mache diese Schulung regelmäßig und da hatte ich den Julius in Erinnerung gehabt, als wir uns das erste Mal auch über das Set Satisfaction of Daily Occupation, das ist das Assessment, wo wir gleich auch drüber sprechen werden, gekommen sind. Da hatte ich den Julius gefragt, ob er mitmacht, das auszuprobieren. Und deswegen ist Julius heute bei uns nach Krefeld gekommen. Danke, dass du gekommen bist.
Genau. Vielen Dank, wie gesagt, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, das ist der zweite Punkt, wo wir so ein bisschen so einen Anknüpfungspunkt haben. A, hast du am Andreas die Handel gegen Trägheit, die Schulung gemacht. Und dann hast du mitgemacht, dieses Assessment SDO auszuprobieren. Klingt so komisch, SDO, so drei Buchstaben, heißt Satisfaction with Daily Occupations, also Zufriedenheit mit täglichen Betätigungen, mit den Betätigungen im Alltag. Also das hat schon sehr viel mit dem Thema zu tun, worum es heute gehen soll. Und du hast es ja nicht nur gekauft oder gelesen oder irgendwie uns da so theoretisch dabei unterstützt, weil du hast uns auch praktisch dabei unterstützt. Du hast es in der Praxis angewendet. Und das interessiert uns. Und da ist sozusagen, da ist unser Interesse jetzt heute an dir, dich auch einzuladen, um von dir zu hören, wie sieht das aus? Was sind deine Erfahrungen? Und ich will an der Stelle auch gleich eine Offenlegung in eigener Sache machen, damit es transparent sind. Wir wollen zwar vieles von dir wissen, aber wir sind jetzt keine total neutralen Beobachter. Wir sind beide daran beteiligt.
Also Werner und ich sind daran beteiligt.
Also ja, Andreas und ich, genau. Andreas, du machst diese Schulung, Handeln gegen Trägheit, wo der Kontakt entstanden ist. Richtig. Und wir beide, Andreas und ich, haben auch mitgewirkt, dass dieses Erhebungsinstrument SDO, was du ausprobiert hast, dass das hier in Deutschland erschienen ist. Und darum geht es uns. Und wir haben da jetzt kein finanzielles Interesse, wir kriegen da kein Geld, aber wir haben doch so eine Art fachliches Interesse, dass das sozusagen sich weiter verbreitet, dass das hier in Deutschland ja, bekannt wird und dass so in der deutschen Ergotherapie auch so fachlich und wissenschaftlich erprobte Assessments angewendet werden. Und ja, da bist du einer, der uns da unterstützt und vor allem Praxiserfahrung da gesammelt hat. Mhm. Und das wollen wir heute von dir hören.
Ja, ich bin gespannt, was für Fragen kommen werden.
Ja, und das SDO ist eigentlich ja gar nicht das Hauptthema, sondern eher der Anlass.
Genau.
So muss man sagen. Ja. Und selbst wenn ihr alle Bücher kauft, Werner und ich, wir kriegen kein Geld für die Bücher, auch nicht für Handeln gegen Trägheit. Wir machen es wirklich der Sache wegen, weil uns das Thema so wichtig ist. Wird so ein bisschen, glaube ich, in ein paar Jahrzehnten, kann man das sagen, Werners und vielleicht auch Werners und meins Lebenswerk sein. Ja, diese Thematiken aus dem Englischen versucht haben, in der deutschen Ergotherapie zugänglich zu machen. Also die größte Frage dahinter ist so ein bisschen, ja, was hilft Menschen mit psychischen Erkrankungen dabei, ihren Alltag so zu gestalten, dass sie abends damit zufrieden sind? Oder dass, wenn man sie fragt, dass sie zufrieden sind? Mhm. Und ja, was steht denn im Weg? Und Julius, lass uns anfangen bei dir.
Bei dir. Bei mir privat.
Wer bist du?
Nee.
Bist
Airbus? Ach so.
Nein, also so was nicht gemacht. Okay.
Nein, so eher, dass du was zu dir selber sagst, wer du bist, wie du bist Ergotherapeut, wie du da hinkamst.
Du bist noch gar nicht so lange Ergotherapeut.
Genau.
Das finden wir so erfrischend cool, weil es nämlich dann mal eine neue Perspektive darauf gibt. Also das heißt, du bist so ein frischer Berufseinsteiger, der wo man merkt, das macht dir Spaß, du willst was bewegen und da kommen auch so neuere Sachen halt dir gelegen, das spielt dir in die Hände, das sieht man ja, das könnt ihr nicht sehen im Audio-Podcast, aber da funkeln die Augen. Und das ist so ein bisschen der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, das ist unser Gast. So.
Ja. Also wie ich zu dem Beruf generell gekommen bin, ist relativ simpel. Ich habe in meinem Bekannten- oder Familienkreis eine Physiotherapeutin, die vielleicht auch zuhört. Wer weiß.
Okay. Grüße also auf jeden Fall.
Hallo. Und es ist so, dass ich durch sie auf den Therapeutenberuf gekommen bin und hatte mich dann mit meiner Mutter und noch anderen Leuten zusammengesetzt. Was gibt es sonst noch? Bin dann auf die Ergotherapie gekommen, habe mich dann initiativ beworben und wusste, um ehrlich zu sein, noch gar nicht, was Ergotherapie ist. Hatte es noch nie gehört.
Initiativ für den Schulplatz beworben.
Genau, für den Schulplatz beworben und hatte mich dann natürlich mit befasst. Aber vorher hatte ich das noch nie gehört. Und habe mich dann relativ schnell darin verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, habe es einfach weitergemacht, habe mich dann auch für den psychiatrischen Bereich stark interessiert.
Das ist ein spannendes Thema auch, das wäre meine Frage gewesen. Mhm. Aber du bist ja jetzt nicht nur Ergotherapeut geworden, sondern du bist auch im psychiatrischen Bereich gegangen.
Genau, ich bin in den psychiatrischen Bereich gegangen, weil mir der mir sowohl in dem Theoriebereich als auch in dem Praxisbereich in der Ausbildung sehr gut gefallen hat, was dann auch der Grund war, dass ich in meiner jetzigen Praxis überwiegend im psychiatrischen Bereich arbeite. Ich arbeite im psychiatrischen und psychosomatischen Bereich, wo ich auch gerade eine Fachfortbildung für mache, die im Mitte September abgeschlossen ist oder abgeschlossen sein wird, hoffe ich, dass ich mich dann auch Fachergotherapeut nennen darf, was ich Stand jetzt mich noch nicht nennen darf.
Ja, schön.
Genau.
Und wie sieht das aus im ambulanten Bereich? Also wie sieht das konkret dann aus? Was machst du in der Praxis? Welche Menschen kommen zu dir? Und ja, du hast ja eben gesagt, vor der Stunde hattest du noch Patientinnen gehabt. Du kommst ja nicht von so ganz weit weg hier.
Du machst das, was man psychofunktionelle Behandlung nennt, nehme ich an.
Genau.
Einzelgruppen, erzähl mal.
Also ich mache aktuell ausschließlich Einzeltherapie, weil ich mich persönlich noch nicht dafür bereit fühle, Gruppentherapien zu führen, weil mir da noch ein bisschen mehr Erfahrung und natürlich auch das Know-how fehlt, wie führe ich das? Und da möchte ich mich auf jeden Fall noch aneignen und erstmal also mir Wissen aneignen, dass ich das sozusagen in Zukunft weitermachen kann oder vielleicht machen kann. Genau. Die Einzeltherapien sehen so aus, die Patienten gehen halt eben zum Arzt, zum Psychiater oder zum Neurologen und sagen, ich hätte gerne eine Verordnung für die Ergotherapie. Da steht dann Diagnose XY drauf, Depression, posttraumatische Belastungsstörung etc. 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 Und dann kommen die zu uns, melden sich an, dann gibt es eine Wartezeit, leider von teilweise bis zu 2 Jahren.
Oh.
Und hängt natürlich auch davon ab, wie viele Kapazitäten wir haben, wie schnell die Therapien voranschreiten und so weiter und so fort. Und wenn die dann einen Therapieplatz bekommen, kriegen die einen festen Termin, mindestens einmal die Woche, teilweise je nach Schwere oder je nach Dringlichkeit mehrfache Termine pro Woche, wo die dann halt eben zu mir kommen. Im psychiatrischen Bereich 1 Stunde. In meinem Fall ist es noch so, ich mache auch noch ein bisschen den Hirnleistungsbereich in Form von Demenz, was auch unter dem psychiatrischen Bereich fällt, was dann 1/2 Stunde tendenziell ist. Aber genau, ansonsten immer 1 Stunde. Und da mache ich dann als allererstes mit den Befunderhebungen und Ähnliches, gucke halt eben mir den Menschen an, wer sitzt da vor mir. Und dann gucken die sich natürlich auch mich an, wer sitzt vor denen, weil die möchten mich natürlich auch kennenlernen. Ich sage denen natürlich nicht, wo ich wohne und was meine Schuhgröße ist, sondern halt eben Sachen, die generell wichtig sind für einen Beziehungsaufbau. Natürlich aber in einem relativ formellen Bereich. Ohne aber eine große Hierarchie zu haben. Das ist
okay.
So.
Nähe, Distanz,
professionelle
Beziehung mit richtigem Maß an Nähe und Distanz.
Und wer wir ist, wir packen auf jeden Fall die Praxis, wo du in Duisburg arbeitest, in die Shownotes, sage ich mal. Das ist keine Werbung, weil tatsächlich, du hast es angedeutet, Wartelisten sind normal. Genau. Man muss eigentlich in der Ergotherapie, an der ambulanten Ergotherapie, nicht wirklich Werbung machen. Also nur für die, die es interessiert. Also
aber das machen wir eh für alle. Jeder Gast, der bei uns ist, kriegt
seine
in den Shownotes
steht das mit drin.
Genau. Aber zur Zufriedenheit wollen wir.
Genau. Jetzt machst du ja dieses Erstgespräch oder sowas.
Genau.
Und ist das ein Thema, so Zufriedenheit? Oder wie ist Alltag überhaupt ein Thema?
Also bei mir ist mein Alltag ein sehr großes Thema bei mir, weil ich komme tatsächlich aus Düsseldorf und arbeite in Duisburg und habe einen guten Anfahrts- und Abfahrtsweg volles Zuhause.
Deine Zufriedenheit vielleicht beeinflusst.
Vollkommen richtig. wodurch meine Zufriedenheit tatsächlich aber nicht so stark eingeschränkt ist, meines Erachtens nach, dass ich darunter leide oder dass ich darunter einen Nachteil ziehe. Mhm. Weil mir macht das Arbeiten in der Praxis sehr viel Spaß. Ich hätte mir natürlich auch eine Praxis in Düsseldorf aussuchen können, hatte mich aber bewusst für Duisburg entschieden, für die Praxis, wo ich jetzt arbeite. Aber
ich dachte tatsächlich ja erst, dass wenn du ein Erstgespräch machst, ist das, sprecht ihr dann schon über Alltag oder über Zufriedenheit? Oder?
Tatsächlich teilweise ja. Mhm. Weil, also wir haben einen Befunderhebungsbogen, wo Leitfragen draufstehen, damit ich nicht planlos in dieses Erstgespräch reingehe. Aber dann lasse ich diese Fragen offen und sage dem Patienten, erzählen Sie mir was über sich. Und dann erzählen die mir von dem letzten Tag, was die gegessen haben oder wie die Anfahrt hierhin war. Oder auch oftmals, dass es eine komplette Tortur war, ein Rezept zu holen oder eine Verordnung zu holen, weil die eigentliche Verordnung abgelaufen ist, die vor einem Jahr geholt haben. Und so weiter und so fort. Und dann kommen wir dann halt eben so ins Gespräch, sodass ich halt eben nicht die Fragen abstotter, sondern halt eben das offen gestalte. Und dann stelle ich halt eben Rückfragen, Interessensfragen etc., dass die sich wohlfühlen, dass das relativ ungezwungen ist, sodass die halt eben erstmal auch mit einem zufriedenen Gefühl herausgehen, okay, ich habe jetzt hier eine Stunde gehabt, das war nicht Nonsens, das war aber auch kein großer Druck, sodass ich die letzten 5 Minuten auch nochmal nehme, um das sozusagen abzuschließen, zu fragen, wie war das jetzt für Sie, können Sie mir das irgendwie rückmelden oder ähnliches, dann kommen die meisten mit, ja, es hat irgendwie schon gut sich gut angefühlt, einmal das sozusagen sich von der Seele zu reden, dass sie auch mit einem kleinen Lächeln vielleicht sogar wieder rausgehen, obwohl an und für sich, möge man vielleicht sagen, noch nicht viel passiert ist, wo aber schon doch viel passiert.
Ja, das ist oft so, glaube ich auch. Genau. Zum Thema mit der Zufriedenheit im Alltag. Also es wird ja dann vor allem ein Thema bei deinen Patientinnen und Patienten, wenn die Menschen sich vielleicht unzufrieden fühlen. Und von der Menge der Tätigkeit kann man sich ja unzufrieden fühlen, weil man vielleicht nichts zu tun hat, weil man gar keine Betätigung hat. Aber das Gegenteil kann auch zu Unzufriedenheit führen. Es gibt auch diese Menschen vielleicht, die den ganzen Tag gehetzt sind und dann auch unzufrieden sind oder qualitativ irgendwas machen müssen, was die Menschen nicht gerne machen. Hast du da so Beispiele? Kannst du ein bisschen was erzählen von Menschen, wo sozusagen diese Alltagszufriedenheit ein Thema ist, vielleicht deshalb ein Thema ist, weil Menschen es total wichtig ist, daran was ändern zu wollen, weil sie vielleicht gar nichts zu tun haben oder viel zu tun haben. Was sind da deine Erfahrungen als psychiatrisch tätiger Ergotherapeut in der Praxis?
Also ich hatte damals einen Patienten, der ist mittlerweile nicht mehr bei mir, weil er gesagt hat, er möchte die Psychotherapie machen, ohne gleichzeitig die Ergotherapie zu machen, weil es ihm zu viel wird.
Ja, okay.
Und der Patient
ist schon mal sehr gesund, hat auf seine Balance geachtet.
In der Hinsicht ja. Das Problem ist aber, der Patient, der hat nur zum Arbeiten gelebt. Der steht morgens auf, der fährt, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das war, ich glaube 50 Minuten zur Arbeit, 60 Minuten zur Arbeit, arbeitet dann 10 bis 12, teilweise 14 Stunden, teilweise mit insgesamt nur einer halben Stunde Pause. Man muss auch sagen, ist selbstständig tätig gewesen. Also zu einem damaligen Zeitpunkt, wie es aktuell ist, kann ich nicht sagen. Und ist danach wieder nach Hause gefahren, um zu Hause noch im Büro weiterzuarbeiten, während er noch gegessen hat und ähnliches, und ist dann wieder schlafen gegangen. Und das war für mich so ein Extrembeispiel, nenne ich es jetzt mal, wo ich mir dachte, krass, da musste ich auch erstmal schlucken, als ich den sozusagen kennengelernt habe. Boah, das stell ich mir echt stressig und echt schwierig vor. Und das hat sich auch durch Gespräche herauskristallisiert, dass er absolut keine Zufriedenheit hatte, so wie ich es verstanden hatte. Er konnte es nicht richtig benennen.
Also er hat viel gemacht
eigentlich. Er hat sehr viel gemacht.
Man denkt ja immer eher an die depressiven Menschen, die nichts tun. Ja, aber es gibt ja das Gegenteil, das ist ein gutes Beispiel.
Genau.
Er hat viel gemacht, aber war am Ende des Tages nicht gesagt, Chaka, heute habe ich echt die Welt gerettet, sondern hat gesagt, ja, war ein Scheißtag.
Heute bin ich echt im Arsch. Also,
heute bin ich im Arsch.
Genau, es hatte natürlich auch irgendwo Gründe in Richtung finanzielle Lage und ähnliches, warum er so gearbeitet hat, wegen der Selbstständigkeit, also kein festes Einkommen. Bloß, er hatte halt eben keine richtige Selbstwirksamkeit für sich selbst. Keine Selbstfürsorge, konnte sich nicht von der Arbeit abgrenzen, sondern hat einfach seine Arbeit gemacht, wie so ein Roboter, der funktioniert hat quasi. ohne ja sozusagen ein Roboter zu sein. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Person ein Roboter ist. Ich weiß nicht, ob die Person zuhört oder nicht.
Auch da herzliche Grüße.
Genau.
Melden Sie sich gerne. Wir freuen uns über die nächste Folge. Bin ich ein Roboter oder nicht? Also Spaß beiseite. Aber ich denke jetzt mal tatsächlich, das haben wir ja, was man ja raushört, ist, der hat viel gearbeitet.
Sehr
also,
viel.
Mal, in der Ergotherapie würde man das Produktivität nennen. Man würde sagen, mal locker schon mal weit über 12 Stunden. Mhm. Ja, und dann fehlt natürlich auch was anderes an einem Tag, was vielleicht zur Zufriedenheit beisteuern kann. Man guckt so ein bisschen auf die Balance. Mhm. Also es geht ja nicht darum, dass man alles so irgendwie halbe hat, sondern ne, also ich sag mal, das dümmste Beispiel von Balance, was man erfunden hat, das kennen alle, das heißt Work-Life-Balance, weil Work ist ein Teil von Life. Deswegen, ja. Ne, aber wenn Work, hier ist Work das Life.
Ja, komplett. Ne,
und wenn Work ein Teil von Life ist, dann beschreibt es das, was fehlt.
Mhm. Genau.
Ihm hat wahrscheinlich was gefehlt, oder?
Komplett richtig. Und das war auch das, wo wir in der Ergotherapie angegriffen haben, dass sozusagen das Life wieder zu etablieren, die Eigenständigkeit zu etablieren, dass ich gönne mir mal was zu etablieren.
Die also sowas wie Selbstfürsorge
genau,
oder Freizeit.
So etwas wie, ich kaufe mir mal was Leckeres zu essen oder ähnliches. Okay. Das war dann ein finanzieller Aspekt beispielsweise. Ja. Oder auch, ich nehme mir mal Zeit für mich und schaue Fernsehen oder mache etwas, was mir gut tut, was nichts mit Arbeit zu tun hat.
Genau, was nichts mit Arbeit zu tun hat, weil das ist ja schon genug da.
Genau, und ich würde mal behaupten, das hat in der Woche vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde geklappt, wo es bewusst funktioniert hat. Und danach ist es abgedriftet.
Und waren denn diese Tage in seinem Erleben nachher zufrieden?
Nein. Also okay. er konnte es nicht wirklich nicht greifen und festhalten, weil es von diesem Workload an Arbeit, von diesem Berg komplett überschattet wurde. Mhm. Genau, sodass es halt eben sehr unklar war, wie es halt eben zu greifen ist für ihn.
Es gibt also nicht nur Erfolgsgeschichten,
es gibt auch
Lebenssituationen.
Zu wenig Erfolg. Ne? Oder vielleicht hattet ihr damals noch kein SDO, das ist dieses Messinstrument,
das wo ein
Zahlenwert rauskommt.
Das hatten wir auf jeden Fall noch nicht.
Vielleicht hätte, weiß man nicht, ne, hätte da vorher, nachher der Zahlenwert sich doch verändert. Mhm. Das ist ja unter Umständen nochmal ein anderer Effekt, ob ich etwas messe oder ob ich etwas aus dem Erleben bewerte. Ne?
Wobei deswegen hat man ja so Instrumente.
Ja, ich finde es auch richtig. Ich würde das alles nur schreiben, was du sagst, aber ich habe da eher so eine andere Fantasie, so dass der wahrscheinlich, du das wahrscheinlich mit dem gut rausgearbeitet hast und ihm das und dir auch klar war und wahrscheinlich einfach auch existenzielle oder Lebenssituationsbedingungen waren vielleicht wahrscheinlich geschafft, wenn der vielleicht kurz vor der Insolvenz stand oder sowas, dann schafft man es nicht, das alles so. Das wäre auch ein bisschen komisch, sozusagen in völliger Balance und ausgewogen in die Insolvenz reinzugehen oder sowas. Ja. Keine Ahnung, aber es gibt, Insolvenz ist ein Beispiel, es gibt so Lebenssituationen, wo man vielleicht, wo es besonders schwer ist, wo man vielleicht ein Problem erkennt, wo man sagt, aber es ist gerade so eine Krise, ich kann jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen oder mir einen Film angucken, wie das eigentlich richtig wäre, sozusagen.
Ja. Vollkommen richtig. Ja. Und das ist auch der Grund, warum er gesagt hat, dass er in die Psychotherapie gehen möchte.
Ja, okay.
Klar, die Ergotherapie hat den Alltagsbezug, aber er selbst hatte das Gefühl, dass vor dem Alltag nur von dem, wie er als Person ist, dass da noch mehr im Argen ist, sodass er gesagt hat, ich möchte erstmal die Psychotherapie machen und komme dann vielleicht in der Zukunft auf die Ergotherapie zurück, wenn ich mich stabilisiert habe.
Also klingt sehr vernünftig.
Also fand ich auch, deswegen habe ich mich da auch nicht gegen gesträubt oder ähnliches, habe dann gesagt, okay, ich weiß Bescheid, Sie können sich aber auch jederzeit hier bei uns melden, um, falls Sie die Behandlung wieder aufleben lassen möchten oder ähnliches.
Ist vielleicht auch nochmal eine schöne Botschaft an die Zuhörerinnen, die vielleicht sich ein bisschen sträuben, in Therapie zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie da nicht mehr rauskommen. Mhm. Also wir hatten es ja eben schon gehört, es gibt Wartelisten, bei den Psychotherapeutinnen ist das genauso. Mhm. Also man braucht wirklich keine Sorge haben, dass man eine Therapie unendlich machen muss, weil niemand wird gehalten. Einfach, weil man auch genug Warteliste hat. Also man ist als Praxis nicht darauf angewiesen, als ergotherapeutische Praxis genauso nicht wie als psychotherapeutische Praxis, dass jemand länger bleibt, als er muss. Ganz im Gegenteil, das ist ja eigentlich eher Leid für die Therapeutinnen, dass sie diese Wartelisten haben und nicht die neuen Patienten sofort behandeln können. Also das doch mal so als Nebenbotschaft. Das kann man so ein bisschen rausarbeiten.
Was begegnet dir eigentlich mehr? Dass Leute so wie dieser Mensch zu viel zu tun haben oder zu einseitig zu tun haben? Oder gibt es auch oft diesen Klassiker von Menschen, die ganz abgeschnitten sind und nichts machen und nur auf dem Sofa liegen.
Also die gibt es auch tatsächlich. Da habe ich auch ein paar Patienten von.
Okay.
Jetzt müsste ich mir mal überlegen, welchen ich rausnehme, über den ich berichten könnte.
Das muss ja nicht so konkret.
Also auch mehrere vermischen.
Genau,
sozusagen.
Also mehrere vermischen, das wird ja anonymisiert. Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass es relativ wenig Tagesstruktur gibt.
Ja, okay.
Manche Patienten, die möchten auch wieder arbeiten gehen, die möchten dann eine Wiedereingliederung machen oder ähnliches und fangen dann an mit 2 Stunden, dann 4, dann 6, dann 8, um halt eben wieder in die Vollzeitigkeit bei der Arbeit zu kommen. Mhm. Es gibt aber auch Patienten, die haben damit sozusagen schon abgeschlossen und sehen sozusagen keinen Ausweg mehr und sind dann halt eben in der Ergotherapie, um das als eine Station zu haben, dass ich mache etwas, ich gehe aus dem Haus und ich bin aktiv, was dann aber auch für die Woche genug ist, weil die ansonsten überwiegend zu Hause sind, um sich dann nicht zu verkriechen, aber für sich selbst zu sein, weil die wenig soziale Kontakte haben zum Beispiel. Oder
wenig Macht hat logischerweise meistens auch weniger soziale Kontakte, weil man meistens mehr
oder
in seiner Bude bleibt.
Oder auch wenig Aktivitäten, die ich auch für mich selbst machen kann zum Beispiel, weil vielleicht die finanziellen Mittel fehlen.
Das ist auch so ein Teufelskreis. Man macht wenig, hat wenig Bekannte, wird wenig eingeladen, geht nicht arbeiten, hat dann wenig Geld. Mit wenig Geld hat man dann auch wieder wenig Möglichkeiten, sich irgendwelche Eintrittsgelder oder...
Nennt man Depressionsspirale tatsächlich sogar, also das heißt, oder Verstärkerverlust.
Ja. Richtig.
Löschmodus, so heißt es, Löschmodus.
Das habe ich noch nicht gehört.
Das heißt Löschmodus, wenn ich quasi...
Erklär mal, kenne ich gar nicht.
Das ist dieser klassische Verstärkerverlust, den du beschrieben hast, also ich mache weniger, deswegen habe ich weniger soziale Kontakte.
Ja.
Ich kriege vielleicht auch weniger Feedback, dass ich irgendwas Schönes gemacht habe oder sowas, oder dass ich nett bin oder dass ich was kann. Und deswegen mache ich jetzt wieder weniger. Außerdem fühle ich mich auch schlecht, weil ich weniger gemacht habe und so weiter und so fort. Und das nennt man Löschmodus.
Was löscht sich da denn?
Die Verstärker, also die Aktivität.
Ach so, Aktivität.
Also der Verstärkerverlust führt dazu, dass ich immer weniger
aktiv werde. Das stimmt.
Und wenn wir Aktivität aufbauen, das ist was Ergotherapie dann zum Beispiel in dem Fall macht, dann kehren wir diese Spirale um. Das heißt, selbst kleine, winzig kleine Aktivitäten, die an sich erstmal völlig banal wirken, führen dazu, dass ich vielleicht ein Lächeln kriege, dass mich jemand auf der Straße grüßt, dass ich gedacht habe, okay, ich bin doch zum Bäcker gegangen oder was auch immer oder zum Einkaufen und komme dann wieder in Verstärkerzulage und dann kriege ich quasi Verstärkeraufbau.
Genau.
So. Aber klassische Depressionstheorie.
Ja.
Wie hieß er? Ein ganz bekannter Depressionsmann.
Beck
war es, genau. Der Beck war es gewesen, so schon ziemlich alt, 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Gilt immer noch.
Hi.
Ist eine der Erklärungen für Depressionen und ist eine Erklärung für, was man dagegen machen kann.
Und diese kleinen Aktivitäten, die du gerade benannt hast, das ist auch das, was ich versuche mit meinen Patienten, die wenig Aktivität haben, zu machen, um halt eben die Zufriedenheit in deren Alltag zu fördern.
Ja.
Dass es Kleinigkeiten sind wie, anstatt sich Aufbackbrötchen zu holen, mal morgens früh zum Bäcker zu gehen zum Beispiel. Auch wenn es dann vielleicht 1 Euro mehr kostet oder ähnliches, aber um da halt eben sozusagen Aktivität zu fördern, was Zufriedenheit fördert, vielleicht auch durch den Geschmack der Brötchen oder durch den Duft alleine, vielleicht weil es dann auch eine sportliche Aktivität
gibt, weil man
mit dem Fahrrad hinfahren kann.
Oder, selbst wenn ich nur 400 Meter wäre, mein nächster Bäcker hier zu Fuß gegangen
zum Beispiel.
Vielleicht hat mich die Bäckerei-Fachverkäuferin angelächelt, das kann auch schon Verstärker sein, oder ich treffe auf dem Weg zwischen Bäcker und zu Hause eine Nachbarin und rede mit der 3 Sätze.
Richtig.
Und das sind die Sachen, die man quasi mit diesen kleinen Aktivitäten aufbauen
kann. Genau, und das ist dann auch das, was aus meiner Sicht, so wie ich es verstehe und so wie ich es auch für mich selbst lebe, was die Zufriedenheit bringt.
Okay.
Also das sind auch meine persönlichen eigenen Erfahrungen, die ich mache mit den Kleinigkeiten zu Hause.
Ja.
Sich mal beim Bäckerbrötchen holen oder anstatt ein Eis in einem Supermarkt, was ich mir dann in die Tiefkühltruhe haue, dass ich mir dann zu einer Eisdiele gehe und ein Eis hole oder ähnliches. Diese kleinen Sachen, die mir Zufriedenheit bringen, für mich privat. Mhm. Und das ist dann auch das, was ich von meinen Erfahrungen versuche, den Patienten oder Patientinnen auch näher zu bringen. Ja. Nicht, weil ich denke, dass das die einzig wahre Lösung ist, aber weil ich weiß, dass das eine bewährte Methode ist, um das halt eben näher zu bringen.
Genau, das ist eine bewährte Methode. Tatsächlich, wie gesagt, Beck 1970, würde ich mal sagen, frühestens, also eher 67, hat er eigentlich die Grundideen gehabt, dass Aktivitätsaufbau, Verstärkeraufbau, zum Beispiel bei der Depression, diesen Verstärkerverlust umdreht. Und es entsteht auch, das beobachten wir auch, denn so eine Dynamik, also diese kleinen Aktivitäten führen immer wieder dann zu neueren kleinen Aktivitäten und dann wird man zunehmend wieder aktiver. Also die Die Spirale lässt sich umdrehen, ist also das Behandlungskonzept der Depression Nummer 1. Nichts anderes macht auch die kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientierte Psychotherapie. Da sind wir ganz nah beieinander, spielen uns auch die Bälle in die Hand. Das spürt man dann auch im Alltag. Also auch für die, die zuhören, da geht was. Also ja. Da muss man wirklich, wenn man denkt, das ist vielleicht alles zäh und schwierig, nee, mit so kleinen Sachen kann man schon den Anfang von einer großen Bewegung machen.
Auf jeden Fall.
Mich interessiert dabei, wenn es jetzt darum geht, zu schauen, was ist da, wo liegen die Unzufriedenheiten? Wir haben jetzt gesehen, es gibt zwei Möglichkeiten. Der eine Mensch, der ganz viel gemacht hat, aber einseitig nur eine Sache. Andere, die ganz wenig gemacht haben oder vielleicht in so einer Spirale, in so einer Löschspirale, wie heißt das?
Ja, Löschmodus.
In den Löschmodus gekommen sind. Um das zu objektivieren, dafür wäre ja so ein Assessment oder so ein Erhebungsinstrument wie das SDO sinnvoll. Mhm. Bringt es was? Du hast es ja mal ausprobiert.
Wie war das? Ja. Du warst ja bei den Piloten. Das ist ja auch die Idee gewesen. Genau. Du hast die Menschen gefragt, mal ganz anders, nicht so, wie du es eben beschrieben hast, beim ersten Gespräch, sondern du hast dich hingesetzt und hast, ich weiß nicht, 10 Fragen oder
13 Fragen
gestellt. Die angekreuzt. Genau. So. Genau. Also ich musste mich selbst erstmal damit ein bisschen einlesen. Ich habe das erstmal mit einer Arbeitskollegin gemeinsam gemacht, dass sie das auch ein bisschen kennenlernen konnte, aber damit ich auch sicherer werde, wie die Fragen gestellt sind und ähnliches. Aber ich habe schon gemerkt, dass mir das nur erstmal aus meiner Sicht als Therapeut auf jeden Fall mehr Sicherheit gegeben hat und dass mir das nochmal einen klaren Leitfaden gegeben hat.
Was man fragt
erstmal. Was man fragt, genau. Ich habe die Fragen natürlich nicht eins zu eins vorgelesen, sondern ich habe es ein bisschen offener gestaltet, weil die meisten Patienten damit ein bisschen überfordert waren. Muss ich das jetzt genauso beantworten? Und dann waren die sich sehr unstimmig, beziehungsweise sehr verhalten, nenne ich es jetzt mal.
Das ist ein Interviewinstrument.
Genau. Und deswegen war das ein bisschen offener gestaltet, aber es hat für mich gut funktioniert. Ich hätte mir das jetzt auch beispielsweise bei den Patienten, den ich eben erwähnt habe, von damals gewünscht. da war es leider noch nicht vorhanden. Ja.
Ich glaub, da wäre es rausgekommen. Genau. Da wäre so ein hoher Betätigungslevel, weil viel Macht rausgekommen. Aber es wäre eine große
Unzufriedenheit,
eine hohe Unzufriedenheit und eine hohe fehlende Balance
wäre rausgekommen. Genau. Und ich habe das teilweise mit neuen Patienten gemacht und teilweise aber auch mit bestehenden Patienten, die schon ein paar Jahre in der Therapie sind, die also auch schon oftmalig Therapieerfahrung haben, wo natürlich auch komplett unterschiedliche Ergebnisse teilweise rumgekommen sind. Die neuen Patienten, die noch, ich nenne es jetzt mal, scheinheilig leben und sagen, ach, eigentlich ist doch bei mir alles in Ordnung, das spiegelt sich dann da auch teilweise raus. Aber wenn man dann zwischen den Zeilen bei dem Assessment mal liest, als Therapeut, dann merkt man, da ist doch irgendwas, wo ich dann in der nächsten Einheit nochmal sozusagen nachfrage oder das nochmal thematisiere, wo die Patienten dann meistens merken, da ist doch etwas, was mich vielleicht ein bisschen stört, wo ich doch vielleicht unzufrieden bin oder wo ich vielleicht mir doch nicht so ganz treu gewesen bin, wo ich also nicht gelogen habe, aber vielleicht eine Unwahrheit erzählt habe, die mir aber vorher gar nicht bewusst war.
Also genau wie du denken ja auch die Patienten zwischen den Einheiten nochmal über die Fragen nach.
Kann auf jeden Fall sein,
dass die auch nochmal was angestoßen kriegen und sagen, komisch, dass der mich das gefragt hat, das hat irgendwie doch eine Bedeutung.
Richtig.
Und das will ich vielleicht nochmal ansprechen.
Ne? Genau. Ja. Und so kommt man dann natürlich auch auf weitere Therapieinhalte, auch vielleicht Therapieziele, was man dann in der nächsten Zeit angehen kann, angehen möchte oder vielleicht auch sollte, je nachdem, wie akut das halt eben ist. Und genau, das lässt sich dann halt eben auch gut reevaluieren, finde ich, mit den Patienten. Ich hatte das mir so gesetzt zwischen 10 und 20 Einheiten circa. Bei den einen hat das geklappt, bei den anderen habe ich das, um ehrlich zu sein, aus den Augen verloren, was aber meine Sache war, wo ich das aber auf jeden Fall noch auf dem Schirm habe, das zu machen. Und genau, mir hat das bis jetzt persönlich sehr viel geholfen. Meine Arbeitszufriedenheit gesteigert.
Also deine Zufriedenheit.
Genau, meine Zufriedenheit auf jeden Fall auch gesteigert. Ja. Aber auch sozusagen, um den Patienten das wieder zu spiegeln, wie deren Zufriedenheit ist, dass die das sozusagen auch nochmal schwarz auf weiß haben, mit Zahlen, mit der Tabelle am Ende, wo man das nochmal einträgt, von -2 bis +2, wie das dann eben aussieht.
Das ist ja das Coole, man stellt 13 Fragen und daraus entsteht ein fester Zahlenwert.
Genau.
Egal, ob das geht nicht um viel und wenig, das haben wir schon rausbekommen, sondern es geht um Zufriedenheit und so weiter. Es kann ja auch total zufrieden sein, wenn man irgendwas nicht macht. Ne? Also,
das ist übrigens der Witz des Instrumentes. Das erhebt nicht, also das, was du am Anfang gesagt hast, dieser Mensch, der ganz viel macht, da wäre eine hohe Unzufriedenheit rausgekommen, wenn du das gemacht hättest, das Instrument. Und du hättest auch so Lebensbereiche gesehen, wo er nichts macht, sozusagen.
Genau.
Und auch, wo man nichts macht, das ist das Witzige bei dem Instrument, es wird ja auch nach der Zufriedenheit des Nichtstun gefragt. Das heißt, man wird vielleicht sagen, Also wenn du einfach mit ihm unterhältst, wäre er vielleicht auf das Thema Freizeit gar nicht eingegangen, weil er vielleicht dieser Mensch gar keine Freizeit hat, sozusagen.
Womöglich,
genau. Aber in dem Instrument wird nach Freizeittätigkeiten gefragt. Dann wird er wahrscheinlich, wenn er wahrheitsgemäß antwortet, nee, mache ich gar nicht. Und dann wird eben auch gefragt, wie zufrieden bist du mit dem Nichtmachen?
Da könnte er jetzt sagen, das tut mir schon weh, weil ich so viel Zeit mit Arbeit verbringe, dass ich weniger Freizeit habe. Aber er könnte natürlich auch, ist jetzt schon bei dem konkreten Beispiel vielleicht unwahrscheinlich, sagen, nee, das mache ich nicht, aber das fehlt mir auch nicht.
Könnte auch sagen.
Mein Leben ist Arbeit.
Genau, könnte auch sagen. Das,
ich gibt's will auch. Keine Zeit verplempern oder so. Genau. Das, ich bin zufrieden damit, dass ich keine Freizeit habe.
Genau, gibt es so. Auch. Könnte aber auch sein, dass das ein Mensch ist, der das eigentlich gerne hätte, aber im Moment die Schweißperlen auf der Stirn stehen.
Wahrscheinlicher dann. Vielleicht sagt er, ja, das, ich habe eine leise Ahnung, wie das war und ich würde mir auch gerne wünschen, vielleicht wieder mal Fahrrad zu fahren oder so, weiß ich nicht. Das fehlt mir auch und würde sich irgendein Zahlenwert dazu ordnen. Aber man kann auch zufrieden sein, wenn man was nicht macht.
Genau. Vollkommen richtig. Und deswegen finde ich das Assessment echt schön, weil es sozusagen beide Seiten, die Zufriedenheit, aber auch das Aktivitätsniveau, wie viel passiert das überhaupt, angeht, um, wo man dann halt eben sozusagen sowohl auf der einen Ebene als auch auf der anderen Ebene halt eben schauen kann, was kann ich in der Ergotherapie überhaupt angehen.
Ja. Und du hast es schon gesagt, so ein Zahlenwert bietet so eine Re-Evaluation an, also ein Nachmessen. Ich kann also tatsächlich hingehen und nach 10 Einheiten oder nach 20 Einheiten oder beim letzten Termin sagen, wir gucken noch einmal, das geht relativ zackig, wenn man die 13 Fragen beantwortet, richtig, diesen Zahlenwert zu errechnen. Was hat denn die Therapie verändert an Wert? Weil, das wissen wir, Patienten lieben es, wenn sich Zahlen verändern. Klar, die glauben uns, wenn wir sagen oder wenn sie selber was subjektiv erleben, dass es besser geworden ist, das ist schön. Aber so eine harte Zahl, jetzt sage ich mal, das ist schon etwas Aussagekräftigeres. Auf jeden Fall. Glaubt man eher. Deswegen ist das eine schöne Kombination.
Auf jeden Fall.
Ja, cool. Also ich würde sagen, wir haben ein bisschen angeteasert, sage ich mal, ohne dass wir es geplant hatten, haben ein bisschen über Depressionsbehandlung gesprochen. Also ich bin ja ein Fan auch von Beck'scher Theorie, einfach weil das auch die Ergotherapie oder das, was wir tun, sehr gut erklären kann. Auch gerade so, wie du es schön auch gesagt hast, warum so kleine Aktivitäten so wichtig sind. Also warum es nicht immer um die großen Sachen geht bei Aktivitäten, sondern um kleine Sachen. Die sind der Anfang davon, dass wieder eine Dynamik entsteht.
Richtig.
Eben, dass man diesen Löschmodus verliert. Das war so eine Geschichte. Aber wir haben natürlich auch über Zufriedenheit gesprochen. Und ich habe so ein paar Learnings. Also zum Beispiel, Zufriedenheit ist keine Menge. Es geht gar nicht darum, mehr zu tun. Also auch das kann man nochmal so mitnehmen für die Zuhörerinnen. Mhm. Keine Sorge. Ergotherapie oder Therapie ist nicht immer darauf aus, dass jemand mehr macht, sondern es geht darum, dass das, was man tut, für einen persönlich stimmig ist.
Richtig.
Also das heißt, ein voller Terminkalender ist kein Gesundheits- oder Krankheitszeichen und ein ruhiger Tag ist auch kein Symptom. Das heißt, sondern zu gucken, was ist mir denn wichtig, was ich habe. Und das Zweite ist, es gibt einen Maßstab, sage ich mal, für die Patienten. Oder der Maßstab sind eigentlich die Patienten selber. Die müssen das beurteilen. Also das heißt, die müssen sagen, Freizeit ist mir wichtig oder nicht wichtig. Also wir Therapeuten neigen ja dazu, sowas zu sagen wie, ja, alle müssen mindestens das haben oder das ist normal, das macht doch der Normalmensch. Aber jeder Jeck ist anders.
Wort normal, ich liebe es.
Jeder Jeck ist anders, sagt man in Köln und so ist es auch, jeder Jeck ist anders. Das heißt, jeder Mensch ist anders und das heißt, was für einen gut oder was für einen schlecht ist, welche Aktivitäten gut sind oder welche man machen möchte und wie viel davon, das muss man eigentlich die Menschen fragen. Und deswegen ist das SDO ein cooles Instrument, weil es auch, das haben wir auch gehört, weil es einfach die Menschen fragt, was machst du? Und wenn du es auch nicht machst, kann das super sein. Dann kriegt das halt auch einen hohen Wert. Und, das hatten wir eben schon, Veränderung fängt klein an. Das heißt, du hast es in Beispielen schön erzählt, auch bei deinen Patientinnen, sage ich mal, die kleinen Aktivitäten sind es, die vielleicht den Weg bereiten. Richtig. In den Shownotes findet ihr Links zu Julius Praxis, das haben wir schon gesagt, in Duisburg. Und falls ihr das Instrument kennenlernt, auch zum SDO.
Genau.
Also da gibt es auch noch einen Link zum kleinen Preview, da kann man mal reingucken. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine Bewertung oder über ein Feedback freuen. Etwa alle 4 Wochen gibt es eine neue Folge von uns. Am besten abonniert ihr Psychiatrie im Alltag, dann verpasst ihr auch keine dieser Folgen.
Dann bleibt nur noch Tschüss zu sagen.
Ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, schön. Danke,
vielen Dank dass ihr euch.
Sehr gerne. Wir kommen bis hier nach Krefeld und ja, tschüss.